Ich möchte euch das heute Abend predigen, was über das Gebet mir auf dem Herz gelegt ist. Es gibt über das Gebet gute Bücher. Sogar in unserer eigenen Gemeindebewegung gibt es zwei Bücher. Das eine heißt Gebetsverstärker von Bruder Böhringer, hat ein Buch geschrieben. Das andere heißt Wenn du betest, das ist von Lucy Walker, ist auch aus unserer Gemeinde. Aber es gibt auch zwei klassische Bücher über das Gebet. Jetzt wollte ich mal fragen, wer kennt die schon? Das eine ist von Kenneth Hagin, Herr, lehre uns beten. Wer kennt dieses Buch? Es sind also vier. Und das andere klassische Buch, Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir machen, von Larry Lee. Wer kennt dieses Buch? Sind fast dieselben, die diese Bücher kennen. So ähnlich wie wenn man über Krankenheilung etwas lehrt, gibt es auch zwei klassische Bücher. Also jeder Gläubige sollte da so firm drin sein. Das eine ist das Buch Krankenheilung von Osborn und das andere ist das Buch Wie vermeide ich Krankheiten von Macmillan. Das sind beide Bücher, die ganz auf der biblischen Grundlage basiert sind, also keine Sonderlehren. Und diese beiden Bücher, wenn man diese studiert und richtig durchlässt, das ist so umwerfend für unser Gebetsleben. Das bringt die alten Schablonen durcheinander. Das bringt uns ganz auf die Grundlage des Wortes Gottes. Und es hilft uns zu kämpfen. Zu kämpfen meine ich, dass wir nicht nur beten, so Larifari, einfach so um des Betens willen, sondern dass wir wirklich etwas erreichen im Gebet. Und bevor ich noch weitermachen möchte, möchte ich mal euch zuerst etwas fragen. Und zwar, nennt mir einmal jemand aus dem Wort Gottes, der gebetet hat und sagt mir, wie der gebetet hat. Denk mal nach, eine Persönlichkeit oder eine Gestalt, eine Person, Irma. Ja. Ja. Ja, also sie hat so gebetet mit ihren Lippen, dass der nebendran stand, denken konnte, sie wäre betrunken. Also ganz eindeutig, sie hat nicht zum Eli gebetet und das Gebet hat ursprünglich auch im Eli gar nicht angegangen, sondern sie hat zu Gott gebetet. Wer weiß eine andere Gestalt in der Bibel, die gebetet hat und beschreibe bitte, wie sie gebetet hat. Ja, Cornelius? Ja, das war jetzt ein Mann, der gebetet hat. Beide waren im Alten Testament. Gibt es auch Gebete im Neuen Testament, wo jemand gebetet hat? Denk mal nach. Wer weiß noch jemand, der gebetet hat? Ja, und wie hat er, nimm mal ein Beispiel, wie er gebetet hat, ein Beispiel. Das war ein kämpfendes Gebet. Und wie hat er da gebetet? Singend, still, kurz. Er hat eine Stunde gebetet am Stück, denn er hat nachher eine Stunde hat er die Jünger gebeten gehabt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Er hat so gebetet, dass er praktisch Blut und Wasser geschwitzt hat. Es war ein totaler Kampf, eine totale Erschöpfung. Es gibt also so ein Gebet und es gibt so ein Gebet. Und jedes Gebet zu seiner Zeit ist richtig. Von eurer Seite noch jemand? Kann noch ein Gebet mir jemand einen Beter beschreiben? Nee, jetzt mal noch von der Seite. Und Irma, du warst schon dran. Wer denkt mal nach, wer hat noch ein Gebet? Wer kann noch einen Beter beschreiben außen? Doris? Fällt es dir gerade nicht? Ja? Dass Jesus jetzt zu Rechten aus den allen Dingen gesehen, jedes Gebet war anders, jeder Beter war anders. Man kann hier nicht ein einziges Schema alles zusammenfassen. Wir wissen ja zum Beispiel, es gibt Gebet, Gebet als Bitte, Gebet als Reden zu Gott nur. Es gibt Anbetung, es gibt Fürbitte, es gibt Lobpreis und alles ist Gebet. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in 4 Teile und ich hoffe, dass ich recht weit komme heute Abend. Und zwar zuerst einmal Zugangsvoraussetzung zum Reden mit Gott. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch so ab und zu mal was mitschreiben. Und ich habe nur nachher bei einer Zusammenfassung mehrere Bibelstellen, die ich wörtlich vorlese. Als das andere bin ich nicht so der Mensch, der immer sagt, es steht da und da. Aber ich habe alles aus dem Wort Gottes rausgeschrieben und habe meine Konkordanz dabei. Das heißt, wenn du zu irgendetwas eine spezifische Bibelstelle brauchst, dann gebe ich sie dir. Also ich habe es alles da rausgenommen, auch aus der Konkordanz und kann dir da helfen, wenn du das gelesen haben möchtest. Und zwar zum ersten Mal gibt es eine Zugangsvoraussetzung zum Reden Gottes. Das ist das Gebet in Not. Da ist keine Zugangsvoraussetzung in irgendeiner Art. Da sagt der Herr nur, rufe mich an in der Not. So will ich dich retten, so sollst du mich preisen. Aber die, die zu Gott reden, die mit Gott Gebetserhörung erwarten, das ist eine andere Zugangsvoraussetzung, das ist das reine Herz. Und wenn das reine Herz noch nicht da ist, dann muss zuerst das Gebet des Sünders sein. Das heißt, Herr, schenke mir Buße. Schenke mir ein reines Herz. Vergib mir das und das, damit mein Gebet erhört werden kann. An der Stelle möchte ich ein Zeugnis geben. Ihr wisst, ich war 14 Tage im Schwarzwald in einer anderen Gemeinde auf Besuch. Und dort wurde gerade ein Gemeindehaus eingeweiht. Und es war der Sonntag, der letzte Gottesdienst vor der Einweihung des Gemeindehauses. Und es ging um Vergebung und plötzlich kam ein Bruder nach vorne und er hat zuerst gar nichts gesagt, dann hat er geweint. Und dann haben noch mehrere geweint, dann kamen 2 Brüder nach vorne und hat der erste sein Zeugnis gegeben und hat gesagt, ich möchte hier, bevor wir ins alte Haus, ins neue Haus ziehen, um Vergebung bitten. Ich habe öfters Wortgefechte gehabt mit einem anderen Bruder, während wir das neue Haus gebaut haben. Er wollte immer so und ich wollte immer so. Und ich weiß, dass das Gott nicht gefallen hat. Außerdem bin ich auch gestürzt auf dem Bau und habe damals mir ein paar Rippen eingedrückt. Und ich wusste, dass ich es mir selber zuschreiben konnte, weil ich einfach stur meinen Kopf durchsetzen wollte. Und es tut mir so leid und ich möchte diese alte Geschichte nicht mitnehmen ins neue Gebäude. Und es hat gar nicht lange gedauert, dann kam der andere Bruder nach vorne. Ich wusste nicht, dass das der ist, aber vom Gespräch dann. Und er hat gesagt, es tut ihm auch so weh. Und er weiß, er hat seitdem sehr Knieschmerzen. Und er sollte zur Operation kommen und Gott hat zu ihm geredet im Gebet, dass er ihn heilen möchte, aber er muss sich versöhnen, weil die hatten nichts mehr miteinander gesprochen und immer zusammengearbeitet. Und als die beiden Brüder dann sich in den Arm genommen haben vorne und einander um Vergebung gebeten haben, da kamen noch viele andere nach vorne, die sich auch auf die Partei ergriffen hatten oder die Partei ergriffen hatten. Und es gab eine wirkliche Erweckung. Und mir mit dem Gebet, mir liegt es so am Herzen, wir beten manchmal an eine Wand hin, wenn wir einander nicht vergeben, wenn wir zueinander lieblos sind, dann beten wir an eine Wand hin und Gott kann uns das Gebet nicht erhören. Bruder Ingolf Else, der Vorsteher vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, ist ein junger Mann, vielleicht so 40, 45, und er hat erzählt auf der Pastorenkonferenz letztes Jahr in Kirchheim, wo mein Mann jetzt gerade ist oder war, hat er erzählt, er hat 20 Jahre war er Pastor in einer Gemeinde. In dieser Zeit hat er nur 2 oder 3 Mal erlebt, dass die Gegenwart Gottes das Haus so erfüllt hat mit der Herrlichkeit Gottes, dass alle, die in diesem Moment im Raum waren, geheilt wurden, ohne überhaupt darum zu beten. Weil eine Reinheit, eine Heiligkeit, eine Liebe da war. Und das hat mich so damals so beschäftigt und habe gedacht, Herr, 20 Jahre 3 Mal, Herr, schenkest du uns so oft wie möglich, dass wir alle eins sind, dass wir unseren eigenen Groll, unsere eigenen Sorgen und Gedanken, die oder etwas, was den anderen verletzen könnte, dass wir es in also jetzt mal buchstäblich betrachtet, in so eine Black Box reinwerfen, in so eine Schachtel, in unseren Gedanken, wenn wir reinkommen, dass wir sagen, Herr, das werfe ich alles weg. Ich möchte, dass deine Gemeinde gesegnet wird. Und um gesegnet zu werden, du und ich, wir Einzelne, nur als einzelner Mensch, können das Hindernis sein, dass der Herr keine Heilung schenkt, können das Hindernis sein, dass die Gemeinde nicht wächst, können das Hindernis sein. Und zwar, ich habe mir das in mein kleines Büchlein, das ich euch vorhin erzählt, notiert. Es gibt 4 Dinge, warum eine Gemeinde nicht wachsen kann. Das eine ist, wenn man dem anderen nicht vergibt. Ihr wisst noch, als dieser Pastor von Bruder aus Ohio da war, letztes Jahr im Oktober, und er hatte hier so eine Brücke gebaut, wo wir drüber gehen durften. Und er hat gesagt, warte nicht, bis der andere dir vergibt und um Vergebung bittet, vergib du. Und wenn der andere dir nicht vergeben will, wenn er Groll im Herzen haben will, das ist jedermann sein Privatvergnügen. Jeder kann seinen Groll im Herzen behalten. Aber er muss wissen, wenn er den Groll nicht lässt, ist die ganze Gemeinde geschädigt. So wie bei einer Schnur. Die ganze Gemeinde ist nur so stark das ganze Schnur ist nur so stark wie das schwächste Teil. Und gerade, das sind 4 Dinge, die so das Wachstum hindern können. Das eine ist das Nicht-Vergeben einander. Wir machen alle Fehler und wir müssen uns alle einander vergeben. Und das zweite ist Lieblosigkeit. Dass wir nicht lieb sind zueinander, dass wir nicht lieb miteinander umgehen. Und dann gibt es noch ein drittes und ein viertes. Das dritte ist die Kritik. Dass wir ein Herz voll Kritik haben. Dass wir immer das Schlechte sehen, dass wir immer das Negative sehen. Und dann können wir beten, so viel wir wollen, wir können nicht gesegnet werden. Und die Gemeinde kann nicht gesegnet werden und der Herr kann nicht in unserer Mitte sein. Und es gibt dann noch einen Punkt, der ist mir jetzt gerade entfallen, weil ich das jetzt nicht da habe. Aber mir ist es so wichtig gewesen, am Anfang dieses Jahres, warum wir hier unter der Salbung Gottes getanzt haben. Einfach um das zu erfüllen, was der Herr schon im letzten Herbst hier in der Gemeinde gesagt hat, dass seine Engel, wir können uns vorstellen, wie wenn hier und hier ein Engel steht mit dem Schwert, ein Engel, der hier für die Sache Gottes sorgt, der Engel, der hier dafür sorgt, dass kein Geist der Kritik hier herrschen darf. Es kann so im Herzen drin sein, Und das zerstört dich und zerstört auch andere. Und das andere ist, dass wir einfach die Freiheit Gottes in Anspruch nehmen und dass wir uns nicht, wie soll ich sagen, wieder in den Sarg reinstecken lassen. Dass wir uns nicht wieder, wie soll ich sagen, in eine Tradition, in eine Form reinpressen lassen. Dass wir Gott jeden Tag danken und preisen für die Freiheit, die er uns geschenkt hat. Und das ist auch der Grund, warum wir manchmal so mit der Fahne schwingen. Weil wir einfach gegen diese Geister der Kritik und des negativen Redens anstehen. Und selbst wenn du hier nicht vorne stehst und selbst wenn du vielleicht keine direkte Aufgabe hast im Gottesdienst, du kannst gegen diesen Geist der Kritik anstehen im Gebet. Und du kannst positiv sein, du kannst das Ding umwenden. Jeder Einzelne, der unter dem Herrn steht, kann eine Atmosphäre verändern. Jeder Einzelne, der unter dem Herrn steht, kann Unglauben herauswerfen. Ich weiß nicht, dass ich jetzt immer bildhaft denke, aber manchmal, wenn ich hier vorne stehe und übersetze und das Wort Gottes weitergeben muss von dem, was gepredigt wird, da kann ich spüren, ob Glaube nach vorne kommt oder ob Unglaube nach vorne kommt. Gleichzeitig, während ich übersetze, das ist wie wenn Wellen nach vorne kommen. So kann ich das in meinem geistlichen Auge sehen. Und manchmal kann ich dann auch spüren, wenn ich meine ganzen Kraft, meinen ganzen Glaube, mein ganzes Herz in das Wort Gottes reinstecke, wie der Unglaube zurückweichen muss. Und das gibt mir dann Freude, dass ich weiß, Herr, nur ich, weil ich jetzt glaube, kann sowas bewirken. Aber das bin nicht nur ich, du an deinem Platz. Du kannst bewirken, dass der Unglaube hier in diesem Haus keinen Platz hat. Und du kannst bewirken, dass Kritik keinen Platz hat. Ich habe jetzt, als ich im Schwarzwald war, bin ich in der Bibliothek und habe mir ein paar Bücher geholt, so für nachts, wenn ich so mal nicht schlafen konnte oder so. Und da habe ich so ein Buch gelesen über Kritik. Es war sehr interessant, wo sogar ein weltlicher Manager, das heißt eine Frau, die eine große Firmenkette besitzt, in diesem Buch schreibt, Kritik bringt dir selbst nichts, wenn du sie äußerst, und sie hilft auch dem anderen nicht. Es gibt andere Dinge, um etwas zu lenken. Es gibt andere Dinge, um etwas zu bewegen. Und am allermeisten, indem du ermutigst, das, was schon gut ist, was vorhanden ist. Und es hat mich sehr erstaunt und ich habe so nachgedacht, ist es wirklich so? Hat Kritik, wenn du irgendjemand kritisiert hast, schon mal irgendwas gebracht? Entweder hast du die Leute nicht mehr gesehen nachher, oder es hat eine Mauer gebaut zwischen dir und den anderen, oder der Ärger, der die Kritik in dir ausgelöst hat, hat dich selbst betroffen gemacht. Und das heißt, das Gebet eines Einzelnen hat solche Kraft, um mit solchen Dingen fertig zu werden. Aber zuerst noch Allgemeines. Es gibt noch Zugangsvoraussetzungen zum Reden Gottes, und zwar Witwen, Waisen und Verlassene. Verlassene, das kommt aus dem Alten Testament, Witwen und Waisen steht auch im Neuen Testament, haben bei Gott immer ein offenes Ohr, weil er ihr besonderer Vater ist. Eine weitere Zugangsvoraussetzung zum Gebet ist, dass wir im Geist, das Gegenteil davon ist im Fleisch, also etwas für uns selbst wollen, das ist Fleisch, dass wir also im Geist beten und dass wir in der Wahrheit beten. Gott hört nur ein Gebet, das in der Wahrheit gebetet wird. Deswegen ist immer eine Gefahr dabei, in einer Gruppe zu beten oder mit einem Partner zusammen zu beten, dass man irgendwie im Hinterstübchen seines Kopfes denkt, das hört jetzt der. Ich möchte mal ein ganz plumpes Beispiel nehmen. Wenn mein Mann, ich habe zu Hause so eine Liste, wo ich immer alles aufschreibe, was repariert werden muss oder was ich nicht kann oder was man noch tun muss. Ihr kennt sowas. Und wenn ich mit meinem Mann das lange Zeit nicht macht, dann ist bei mir die Gefahr, wenn ich bete, dass ich Gott bitte, dass endlich die Sachen bei mir erledigt werden, wenn ich nicht fertig werde. im Grunde genommen, mein Mann hört mir zu und weiß, aha, jetzt meint sie den Zettel, der da in der Küche hängt. Nur als Beispiel. Und sofort kommen diese Gedanken und man kann nämlich im Gebet, wenn man mehrere zusammen beten, vom anderen irgendetwas erreichen wollen oder den anderen manipulieren. Aber dieses Gebet ist nicht ein Gebet in der Wahrheit zu Gott. Versteht ihr? Und das darf, sowas darf man nicht machen. Deswegen, wenn manche immer sagen, ach, ist doch so schön, verheiratet zu sein, ihr könnt immer zusammen beten. Wisst ihr, das ist so, jeder betet. Den Zugang zu Gott, den hast du mal alleine. Der andere kann dich unterstützen. Aber den Zugang zu Gott musst du immer selber haben. Du musst selber zu Gott finden. Du bekehrst dich ja auch nicht mit dem anderen Hand in Hand jetzt. Und du wirst auch nicht von dieser Welt gehen mit dem anderen Hand in Hand zum gleichen Moment. Das ist also äußerst selten. Du musst alleine vor Gott stehen. Du musst alleine Gott begegnen. Der andere kann dich nur unterstützen. Aber beten musst du alleine. Und warte nicht darauf, bis du einen Partner hast, der mit dir betet. Das kann dir manchmal förderlich sein. Aber manchmal suchst du auch das Gebet alleine mit dem Herrn. Dann noch eine Zugangsvoraussetzung zum Gebet. Das ist der Geist des Gebets. Und es steht im Wort Gottes, der Geist des Gebets kommt von Gott. Gott schenkt den Geist des Gebets. Manchmal musst du dich furchtbar anstrengen, um zu beten. Und manchmal spürst du sogar mitten im Tag, ich sollte beten. Da ist der Geist des Gebets, er drängt dich dazu zum Beten. Und dann ist es leicht zu beten. Dann macht es Freude zu beten. Noch dann eine nächste Überschrift ist das neutestamentliche Gebet. Hier im Neuen Testament wird ganz besonders Wert darauf gelegt, dass das Gebet beständig sein soll, anhaltend sein soll und alle Zeit. Jetzt sagst du vielleicht, oder viele, wo neu zu Jesus kommen, die sagen, man kann doch nicht die ganze Zeit nur beten. Hier ist auch gar nicht gemeint, dass du immer deinen Mund bewegst und betest. Hier ist so etwas Ähnliches gemeint wie bei unseren elektrischen Apparaten, wenn wir so auf Standby das Licht anmachen. Wenn es also heißt, ich brauche nur noch drücken, dann läuft es. Es ist schon angeschlossen. Dieses kleine Lichtchen, das leuchtet. Und so sollten wir immer in unserem Herzen in dem Zustand sein, auf Standby zu Gott. Herr, wenn du zu mir was zu sagen hast, egal wo ich bin, rede mit mir. Oder wenn mir irgendwas passiert, Herr, hast du das gesehen? Hilf mir. Das ist dieses beständige Gebet. Dann das anhaltende Gebet und alle Zeit. Im Neuen Testament ist Beten nichts Oberflächliches, sondern es heißt zum Beispiel sowohl im Hebräer als auch über Jesus selber heißt es, und er betete mit Flehen und betet im Flehen und Danksagung. Bittet also nicht nur, sondern dankt auch. Nicht immer bitten, 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 sondern danken, danken und dann die Bitten vorbringen. Und dann mit Flehen und Danksagung, mit Flehen. Wie kannst du dir so Flehen vorstellen? Anita, was ist Flehen? Bitten alleine, das ist zu schwach. Was ist noch Flehen? Flehentlich, was ist Flehen? Ja? Ja? Ja. Also wenn wir mal das Flehen beschreiben wollen mit dem körperlichen Gebärden dazu, dann stell dir mal so einen Hund vor, stell dir mal einen kleinen Hund vor am Tisch, der sieht, da liegt etwas, was er unbedingt haben möchte, aber das liegt so hoch, das kriegt er nicht. Und dann stell dir mal die Augen vor. Ich weiß, ob du schon mal, und dann, wenn du dann nicht gleich reagierst, dann kommt so ein kleiner Hund, stelle ich mir jetzt vor. Dann stupst er dich mit der nassen Schnauze. Und dann guckt er dich so ganz treuherzig an. Also er bittet nicht nur, sondern er fleht dich an. Lass doch das jetzt ein bisschen tiefer hängen, dass ich das auch noch bekomme. Dieses Flehen. Oder wenn ein Kind etwas nicht verdient hat, weil es irgendwas auf dem Kerbholz hat und dann doch immer wieder kommt und so ganz lieb ist und dann vielleicht noch, ich weiß nicht, bei meinen Kindern war es manchmal so, wenn sie irgendwas ganz Liebes gemacht haben, so unerwartet plötzlich da ein Blümchen ins Schlafzimmer reingestellt haben oder irgendwie so alles so wunderschön irgendwas gemacht haben, dann wusste ich, das ist eine Unterstützung von irgendeiner Bitte, die sie haben. Aber flehen, ich kann mir vorstellen, einer, der am Ertrinken ist, der Hilfe ruft, der fleht, rettet mich. Flehen kann auch was ganz Lautes sein. Und es heißt sogar mal, dass Jesus mit lautem Geschrei gebetet hat. Also Gebet kann leise sein, Gebet kann auch mit lautem Geschrei sein. Es gibt Gebetsverstärker. Und zwar können wir unser Gebet unterstützen durch Fasten. Und wir können unser Gebet unterstützen durch Almosen geben. Beides steht im Wort Gottes drin. Also nicht einfach nur beten, sondern sagen, Herr, du siehst, ich will nicht nur etwas von dir, ich bin auch hilfsbereit. Ich bin auch bereit zu geben. Herr, und so wie du siehst, ich gebe anderen, so kannst du auch mir geben, Herr. Jesus betete mit starkem Geschrei und Schweißtropfen. Und dann gibt es noch Gebetsverstärker, das ist der Glaube. Da heißt es, das Gebet des Glaubens hilft dem Kranken oder wird dem Kranken helfen. Also nicht nur beten, so aus Gewohnheit, sondern das Gebet des Glaubens hilft dem Kranken. Jetzt, bevor ich noch das Einzelne so durchgehe aus den Büchern, möchte ich noch von meiner Erfahrung den Gebetsvorgang beschreiben. Zuerst mal kommt die Anbetung Gottes. Um überhaupt zu Gott zu kommen, da kannst du nicht einfach so wie in den Laden reingehen und sagen, 3 Pfund Hackfleisch bitte. Gott hat es ganz anders gemacht. Er möchte zuerst angebetet werden. Da muss der Zugang frei werden zwischen dir und dem Thron der Gnade. Mir persönlich hilft's, wenn ich bete, manchmal schließe ich die Augen, manchmal nicht, je nachdem, aber ich stelle mir bewusst die Gegenwart Gottes vor. Ich muss mir das vorstellen, damit ich mich hineinversetze, denn diese Welt, die ist so umtriebig und man sieht so viel, weißt du, wenn ich so bete, so und mich dabei umschaue, dann sehe ich bei dem einen, der hat heute die Brille vergessen, bei dem anderen sehe ich das und wie will ich dann beten? Ich muss mich auf Gottes Thron konzentrieren. Und da, manchmal stelle ich mir das irgendwie so, die Gegenwart Gottes vor. Und mein Mann zum Beispiel, wenn er hier predigt, er möchte immer, dass dieser Gang hier frei bleibt. Er ist immer in der Erwartung des kommenden Herrn, des Segens des Herrn. Das ist für ihn so die freie Bahn. Versteht ihr? Normalerweise würde es gar nichts ausmachen, wenn wir alle hier so sitzen würden. Aber er nimmt es als ein Symbol für sich, um zu sehen, ich erwarte die Gegenwart des Herrn. Und wenn ich manchmal hier vorne singe, da drüben Sonntagmorgens und dann die Sonne, hier sind diese bunten Fenster, und die Sonne kommt manchmal gerade in dem Moment hier immer Sonntagmorgens, wenn wir hier singen, und da freue ich mich immer schon, da komme ich mir so richtig vor, wie wenn auf diesen Sonnenstrahlen, ich stelle mir das nur bildlich vor. Und dadurch komme ich eher in Anbetung, wie wenn ich das nicht mache. Oder wenn ich zum Beispiel eine ernste Bitte auf meinem Herzen habe und ich knie mich hin, dann sage ich das nicht einfach so beim Laufen. Ich knie mich hin in Demut vor dem Herrn und ich stelle mir vor, so wie hier, wie wenn das jetzt hier der Thron Gottes wäre. So ist es ja auch hier im Gemeindesaal. Deswegen beten wir sehr oft am Altar vorne, damit wir unseren Glauben stärken, indem wir uns vorstellen, das ist der Altar Gottes. Obwohl jetzt zum Beispiel dieses Pult hier mit dem Altar im Alten Testament, wo die Tiere geschlachtet wurden, nichts zu tun hat. Aber wir Menschen brauchen Glaubensunterstützung. Hat Jesus auch so etwas verwendet, solche Hilfsmittel? Um den Glauben der Leute zu stärken, hat Jesus auch solche Mittel verwendet. Denk mal nach. Jesus hat zum Beispiel auf den Boden gespuckt und hat diese Spucke auf die Augen gerieben. Das hätte Jesus nicht nötig gehabt, aber der Glaube ist dadurch gewachsen. Oder Jesus hätte, oder zum Beispiel die Frau, die blutflüssige Frau, die hat sich vorgestellt, damit ihr Glaube wächst, wenn ich doch nur ihn anlangen könnte, den Saum seines Kleides. Ich würde die Kraft Gottes erfahren. Und sie hat es erfahren. Das war ihr Glaube in dem Moment. Oder zum Beispiel, es heißt, manche, die wurden geheilt, als der Schatten des Petrus auf sie fiel. Man hat die Kranken so hingelegt, dass wenn der Petrus vorbeilauft, dass der Schatten von Petrus die heilen sollte. Der Schatten ist eigentlich nichts Besonderes. Also im Schatten ist keine Kraft. Aber der Glaube braucht manchmal eine sichtbare Bestätigung. Oder zum Beispiel, wenn jemand nicht dabei sein kann in einem gesegneten Gottesdienst. Und du sagst dann, gib mir bitte, oder so wie beim Billy Smith haben manche hier so Bücher oder Taschentücher hingelegt und haben gebeten, bitte bete über diese Sachen. Ich habe jemanden, der krank zu Hause liegt. Und ich selbst bin auch schon mal so geheilt worden. Ich hatte Scharlach. In der Schweiz war ich damals auf einer Schule und ich hatte weder richtigen Arzt noch, ich war in der Schule, wo Englisch gesprochen wurde. Ich konnte mich nicht ausdrücken, was ich habe. Ich wusste es gar nicht so genau in dem Moment. Und damals war ich verlobt und mein Mann schrieb mir damals einen Brief. Ich habe am Telefon gehört, dass du so krank wärst und der Lehrer sagte, du hast Scharlach. Nimm jetzt einfach den Brief, den ich dir geschickt habe. Ich habe dafür gebetet und dann legen auf dich und ich glaube für dich und wir beten gemeinsam und du stehst auf und bist gesund. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist so typisch Johannes Matutis. Aber ich habe das gemacht. Ich habe den Brief, den ich von meinem Mann bekommen hatte, auf mich draufgelegt und ich habe gesagt, Herr, ich liege jetzt schon tagelang und es wird nicht besser und jetzt glaube ich, dass ich gesund werde. Und weil wir verbinden uns im Glauben, wir beten zusammen und ich bin auf der Stelle gesund geworden. Ich bin aufgestanden, die roten Flecken waren weg, die Zunge war wieder normal und das Fieber war weg und ich habe sofort Hunger gehabt und musste was essen. Also es gibt Gebetsverstärker. Dann der Gebetsvorgang noch etwas nach der Anbetung Gottes, nach der Danksagung, wo wir uns an das Gute erinnern. Anbetung Gottes, das ist mal zuerst, dass ich Gott um seiner selbst willen loben und preise. Danksagung ist, dass ich für etwas, was Gott Gutes getan hat, danke. Und vielleicht kannst du dir die zwei Punkte merken. Zuerst kommt Anbetung Gottes, das Lob Gottes und dann kommt das Dankeschön für persönliche Dinge. Und dann erst kommen die Bitten, die Fürbittegebete. Oder am schönsten ist, wenn du selber keine Bitten mehr hast, wenn dein Leben, wenn du jeden Tag dein Leben in Gottes Hand gibst, wenn du dich jeden Tag der Führung Gottes auslieferst und sagst, Herr, was ich nicht bekommen kann, was nicht geht, das brauche ich auch nicht, aber was in mein Leben sein soll, das schenkst du in mein Leben. Ich befehle mich deiner Führung an. Und dann kannst du für dich vertrauen für dein Leben. Und dann erst, wenn du mit deiner eigenen 7 Sachen, sagt der Schwabe, wenn du mit deiner eigenen 7 Sachen fertig geworden bist, dann erst hast du Kraft und Platz und Raum für andere zu beten. Manche haben die Gewohnheit, dass sie immer nur die anderen für sich beten lassen und selbst nicht beten. Es gibt Gemeinden, da werden am Anfang immer die Zettelchen verlesen, betet für das, betet für das, betet für das, betet für den. Und mein Mann hat es abgeschafft. Und zwar, er möchte, wenn jemand ihm ein Gebetsanliegen gibt, dann möchte er zuerst mal fragen, hast du dafür gebetet? Lass nicht andere für dich beten. Oder für Dinge beten, für die du selbst nicht gebetet hast. Und dann, wie kann jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Zettel hinlegen würdest für mich, Olaf zum Beispiel, du würdest jetzt einen Zettel hier legen, Heidi, bete für die Tochter von meiner Großtante. die hat ein Problem. Ich habe diese Bürde nicht. Ich kenne deine Großtante nicht. Ich kenne ihre Tochter nicht. Ich nur als Beispiel, ja. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wie kann ich für sie richtig beten? Ich kann aus Höflichkeit dir zuliebe beten. Oder ich kann dich unterstützen im Gebet, wenn du betest. Aber ich habe die Bürde nicht. Und glaub mir, wenn ich jetzt mit dir zusammen für diese, wenn das jetzt dein Problem wäre, beten würde, ich vermute stark, dass ich das zu Hause vergessen hätte. Und morgen würde ich nicht mehr an die Tochter deiner Großnichte denken. Aber du vielleicht hast eine besondere Beziehung zu dieser, zu diesem Nichte oder Cousine oder was das ist. Du kennst ihr Gesicht, du kennst ihren Schmerz, du liebst sie von ganzem Herzen. Also, du hast eine Bürde bekommen. Und deswegen hat, wenn du diese Bürde, wenn du deinen Zettel schreibst, dann hast nämlich du die Bürde. Sonst hättest du dich nämlich nicht hingesetzt und den Zettel geschrieben. Also, das wirksame Gebet ist, dass der betet, dem der Herr die Bürde gegeben hat. Bevor wir jetzt anfangen zu beten, also nach der Anbetung, nach dem Danksagen, unsere Bitten bringen, da kann es schon sein, dass wir merken, der Zugang zu Gott ist nicht da. Und es gibt Dinge, die verhindern, dass wir beten können. Da ist zum Beispiel ein ganz wesentliches, dass wir in bewusster Sünde leben. Dass wir uns bewusst sind, wir sündigen, wir haben unvergebene Sünde in unserem Leben. Dann straft uns unser Gewissen und wir können nicht beten. Aber dann können wir ein Gebet sprechen. Wir können sagen, Herr, ich bin mir meiner Sünde im Moment bewusst geworden. Bitte vergib mir. Und dann, wenn dieses Gebet ehrlich ist, wird der Herr dir sofort helfen. Du wirst Zugang haben zum Thron Gottes. Dann zum Beten gehört auch Glauben. Ein ungläubiges Gebet ist sinnlos. Ein Zweifler glaube nicht, dass er irgendwas empfange. Und ich nehme wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte mal einen Autounfall gehabt in Jugoslawien und hatte anschließend Kopfweh. Ich hatte eine Gehirnerschütterung und das Ergebnis war Kopfschmerzen ohne Ende. Und ich habe damals nachts meinen Mann geweckt. Ich habe es nicht mehr ausgehalten vor Kopfschmerzen. Und ich habe gesagt, bitte bet für mich, ich kann nicht mehr. Und das mag jetzt nicht schockierend für euch anhören, aber es ist wahr und es ist weise, so zu handeln. Mein Mann sagte zu mir, wenn ich jetzt mit dir bete, glaubst du, dass dann der Kopfschmerz weg ist? Und ich sagte, na, hoffentlich. Und mein Mann hat sich umgedreht und hat weiter geschlafen. Nach einer Weile, der Schmerz war furchtbar, er hat es bewusst gemacht und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, Herr, ich möchte mich an dich wenden. Und ich habe selbst angefangen zu beten und dann hat mein Mann sich wieder umgedreht und hat auch mit mir gebetet, weil ich selbst auch angefangen habe zu beten. Das heißt, ich habe meinen Glauben gestärkt, so wie der eine gesagt hat, glaubst du, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ich kann nicht ganz alles glauben, aber bitte hilf mir. Aber ich vergesse sowas nicht. Das ist nur einmal gewesen, dass mein Mann gesagt hat, ich bete nicht für dich, du glaubst sowieso nicht. Aber das habe ich für mein ganzes Leben gemerkt. Ohne Glauben kann man nicht beten. Wenn du nach vorne kommst und du hast schon in deinen Gedanken, nachher nehme ich die Schmerztabletten, die liegen in der dritten Schublade links, und du gehst nach vorne und willst noch, dass für dich gebetet wird, kannst du gleich vergessen, dann geh lieber gleich zu der Schublade und hol dir die Tabletten raus. Gebet, erhörliches Gebet setzt Glauben voraus. Dann Gebetsvorgang, Gebet ist etwas in der Zurückgezogenheit. Ich habe das Wort Kämmerlein, das Luther verwendet hat. Das ist ein bisschen, hat so ein komisches Geschmäckle, ja. Kämmerlein. Wer hat schon ein Kämmerlein? Aber jeder hat eine Zurückgezogenheit. Jeder hat so einen Ort, wo er mal alleine sein kann, denn das brauchen wir, um gesund zu sein. Wir brauchen alle einen Platz der Zurückgezogenheit. Für den einen ist es, mein Mann erzählt manchmal, fährt er irgendwo, an, wenn er unterwegs im Stress ist, dann fährt er irgendwo an den Friedhof hin, er kennt ja die Friedhöfe hier in der Stadt, da ist immer großer Parkplatz und dann betet er, bis wieder klar Schiff ist. Mein Schwiegervater, der hatte ja 8 Kinder zu Hause und 23 Pflegekinder. Könnt ihr mal zusammenzählen, sind 31 Kinder insgesamt. Die hatten so einen Bauernhof und haben da Kinder in Pflege genommen. Und sein Gebet war in der Toilette, weil da war im ganzen Haus und in der Scheune nirgends Platz zu beten. Bete in der Zurückgezogenheit. Ich bete gerne beim Marschieren, beim Laufen. Bei mir in der Nähe in Pankow hatte sehr viele Gärten, Schrebergärten oder hier sagt man, wie heißt es hier? Heißt es auch Schrebergärten, ja? Und da ist niemand da, das ist im Herzen so, da kann man wunderbar beten, da kann man diese Wege auf und ab laufen und kann man beten. Aber beten sollte deswegen in der Zurückgezogenheit sein, weil wir in der Zurückgezogenheit ehrlich sind. Du lügst dich doch selbst nicht an. Und wenn du irgendwas sagst über dich, so sehr rosarot, da weißt du sofort halt, das stimmt nicht so ganz, ja? Auch Jesus hat in der Zurückgezogenheit gebetet. Jesus hat nicht immer gesagt, kommt jetzt alle Jünger, jetzt betet mal mit mir, jetzt beten wir mal zusammen. Jesus hat es nur einmal, heißt es, wo er sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, und hat in besonderer Gebetsnot andere zu sich gerufen, um mit ihm zu beten, und die haben ihn im Stich gelassen. Aber Jesus hat viel alleine gebetet. Jesus hat auf dem Berg, er ging auf den Berg zu beten, heißt es manchmal. Manchmal heißt es, und es war Nacht und er ging zum Beten. Wo er da gebetet hat, weiß ich nicht, aber ich habe das früher nicht verstanden. Warum hat Jesus in der Nacht gebetet? Warum ging er auf den Berg zu beten? Aber wenn ich sehe, wie die Leute ihn bedrängt haben, dass sie sogar das Dach abgedeckt haben, damit sie zu ihm hinkommen, er hatte keinen Platz in seinem Haus, wo er sich zurückziehen konnte. Und deswegen in der Nacht, da sah niemand, dass Jesus hinausging. Da konnte niemand ihm hinterherrennen. Und solche Stunden brauchen wir, wo uns niemand hinterherrennen kann, wo wir beten können. Und wer sehr viel Arbeit und sehr viel Umtriebe hat, der kann nachts am besten beten. Nachts habe ich rausgefunden, da läutet kein Telefon, da fragt dich niemand etwas. Da ist schon durch den Schlaf schon mal dein Gedankensinn stillgestellt, dass du nicht alles Mögliche denken musst. Und so betete Jesus in der Einsamkeit. Und das heißt auch manchmal, er ging in die Wüste zum Beten. In der Wüste gibt's nicht so viel Ablenkung. Da gibt's nur Sand und Steine. Da wirst du nicht abgelenkt. Dann gibt es ein Beten, dass man alles das, was ich jetzt euch sage, das habe ich heute aus der Bibel rausgeschrieben. Und ich habe euch ja gesagt, ich kann euch in der Konkordanz die Bibelstellen geben, wenn ihr möchtet. Ich habe es nur zusammengefasst, so kondensiert. Es gab welche, die sind auf den Boden gefallen und haben dann liegend gebetet. Es gibt welche in der Bibel, die haben im Knien, die sind auf ihre Knie gegangen und haben Gott angebetet. Es wurde aufgefordert, Gott anzubeten und die Hände aufzuheben, heilige Hände aufzuheben. Ihr habt zum Beispiel nicht das Beispiel genannt am Anfang von Hur und die, bitte? Hur und Aaron, nicht, als Josua gekämpft hat, hat Mose gebetet. Hur und Aaron haben ihm die Arme gestützt. Das ist auch ein Beten, in dem man selbst die Hände hochhebt oder wenn jemand ein besonderes Anliegen hat und er steht hier vorne am Altar und er betet. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon so gebetet habt, dass ihr hier keine Kraft mehr hattet, dass ihr euch total verausgabt habt. Und wie schön ist es dann, wenn jemand kommt, dich unter die Arme fasst und sagt, ich bete mit dir. Ich weiß noch, als ich um den Heiligen Geist gebetet habe, es war eine Konferenz und um 9:30 Uhr war etwa der normale Gottesdienst aus. Und ich hatte einen großen Hunger in meinem Herzen. Ich wusste, das ist der letzte Abend. Und ich habe so viel Versuchung und Anfechtung. Ich war damals 14 Jahre alt. Und ich wusste nicht, ob ich das dann schaffe, mit Jesus zu gehen. So war mein Denken, ja. Ich wollte den Heiligen Geist um jeden Preis haben. Und ich habe gebetet und gebetet. Es wurden immer weniger nachher. Ich habe gebetet und gebetet. Und ich weiß noch heute, es war nach Mitternacht, als ich den Heiligen Geist wirklich buchstäblich so erfahren habe, dass ich wusste, er ist ausgegossen in mein Herz. Und da waren zwei Frauen, die ich heute noch ab und zu mal sehe. Und diese beiden Frauen, das waren beides Mütter von Kindern. Diese beiden Frauen, die ja zu Hause eigentlich, sagt man, genug zu tun hätten, sind bei mir geblieben und haben mit mir gebetet bis zum Schluss. Und ich habe es damals nicht mal so richtig gemerkt. Ich habe sie nur gesehen, dass sie noch da waren. Und die haben mit mir gebetet. Und das ist auch ein Beten füreinander, wenn der andere einen Kampf hat und sagt, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und solche Draufgänger, wenn wir so beten, die kriegen etwas vom Herrn. Die, wo sagen, ich lasse dich nicht, Herr, du segnest mich denn. Ich kann sonst nicht garantieren, wie es mit mir weitergeht. Ich brauche deine Kraft, ich schaff's in meiner Kraft nicht. Ich bin ein Feigling, ich bin schüchtern, ich bin nicht schlagfertig und ich mache dann alles verkehrt, Herr. Und der Herr sieht dieses Gebet. Es gibt auch ein Leiden und Beten. Das habe ich auch in Gottes Wort gefunden, wo es heißt, wenn du leidest, dann bete. Mach das Leiden nicht seufzinnig, sondern bete. Nimm dieses Leiden als den Antriebsmotor, um zu Gott zu reden. Manchmal ist es leider Leiden, das uns erst ins Gebet bringt. Oder Not oder Schwierigkeiten. Wenn deine Kinder Probleme machen, dann kannst du mehr beten für sie oft, hast du mehr Antrieb zu beten, wie wenn alles so in Butter läuft. Emmy hat uns noch gelehrt, in Tanz, in Lobpreis Gott anzubeten, wie man im Tanz einfach den Glauben ausdrückt und dann den Sieg erstreitet. Und manchmal denke ich an die Indianer, wenn die tanzen. Es war ja ein ganz besonderer Tanz, den wir mit den Indianern mal hier erlebt haben, als die da waren, wie sie einfach so... Könnt ihr euch erinnern? Ich habe mir vorgestellt, ein Tanz ist ja etwas, wo man sich dreht und Freude hat. Und ich habe darüber nachgedacht. Die Indianerkämpfe sind nämlich alles Kriegstänze. Sie sind Tänze zur Vorbereitung auf den Krieg. Und deswegen waren das so sichere, feste Schritte. Ich dachte immer, was kommt jetzt noch bei dem Tanz? Aber das war so ein festes Auftreten. Und wisst ihr, manchmal, wenn wir im Gebet sind und uns bewegen, dann spüren wir nicht nur, wie der Heilige Geist uns Kraft gibt, wie er unsere Gefühle übernimmt. Wir müssen nicht mehr weinen, wo wir vorher geweint haben. Oder wir können plötzlich lachen über eine Situation, die uns vorher traurig gemacht hat. Und genauso ist es in der Bewegung, im Tanz. Wir spüren plötzlich, als damals wir hier gebetet haben, als Emmy hier war und sie mir die zwei Fahnen gegeben hatte. Da habe ich vor Gott, ich weiß, dass es vom Herrn war, getanzt und ich hatte die Vorstellung, nicht, dass ich Fahnen in der Hand hatte, ich hatte die Vorstellung, wie wenn ich so eine Waffe in der Hand habe, also etwas zum Kämpfen. Also Fahne ist so ein etwas, wo man so zuwinkt jemand, ja. Aber es war mir, wie wenn ich einen Auftrag bekommen habe, für etwas zu kämpfen. Jetzt noch zum Gebet, das Reden mit Gott. Wenn du betest, dann lass deine eigenen Pläne sterben. Gott selbst muss durch dich wirken. Wenn nämlich der Heilige Geist dein täglicher Freund und Beistand ist und du auf Standby geschaltet bist, dann bist du empfangsbereit für ihn. Und manchmal, wenn man betet, muss man seine eigenen Pläne zuerst mal sterben lassen. Vielleicht, ich habe das auch zugehört, wenn ich übersetzen musste, wenn manchmal so prophetische Gespräche waren, wie gesagt wurde, gib, wenn du etwas nicht sicher bist. Ist es von Gott?
ist es nicht von Gott. Gib es zuerst mal Gott ab. Sage, Herr, ich bin mir nicht sicher, ich kann auch darauf verzichten. Ich muss es nicht machen. Und Herr, wenn es von dir ist, dann gib's mir wieder. Es gibt noch mehr Gebetsverhinderungen. Eine Gebetsverhinderung ist eine ungerechte Behandlung unseres Mitmenschen. Nicht, dass wir jetzt ungerecht behandelt wurden, sondern dass wir ungerecht jemand anders behandelt haben. Und wir sind uns vielleicht gar nicht bewusst und der Herr kann uns nicht segnen. Nun, wir können ja um Vergebung bitten und Gott vergibt auch die Dinge, deren wir uns nicht bewusst sind. Aber manchmal, wenn du zu Hause betest und du spürst, ich habe keinen Zugang zu Gott, es kommt irgendwie nicht durch, ist es manchmal sehr gut nachzudenken und zu sagen, Herr, habe ich unrecht gehandelt vor dir? Habe ich Schlechtes geredet? Habe ich mich in irgendeiner Sache eigenmächtig erhoben über etwas? Und genauso bei manchen Krankheiten ist es, wenn man anhaltend für etwas betet und es kommt einfach nicht, habe ich schon selber erlebt, dass ich oder andere, mit denen ich zusammen war, dass wir gefragt haben, Herr, haben wir irgendetwas Unrechtes getan, was dir nicht gefällt? Und manchmal, wenn diese Sache behoben wurde, war auch die Krankheit weg. Also Gebetsverhinderungen sind zum Beispiel, wenn wir dem, der für uns gearbeitet hat, seinen Lohn nicht auszahlen. Das kann unser Gebet verhindern, weil der dadurch in Not gekommen ist. Stell dir vor, in der Bibel heißt es dann so, wenn der jetzt hungert und du hast ihm nicht dein Lohn gegeben und er betet zu Gott und er schreit um Gott, dann wird Gott dein Gebet nicht erhören, denn du hast diesen Menschen in Not gebracht. Dann gibt es noch, auch bei Ehepaare, gibt es Gebetshindernisse, wenn man einfach stur seinen Kopf durchsetzen möchte und nicht die Bedürfnisse des anderen sieht. Wenn man einfach das überhaupt nicht erkennt, dass der andere Bedürfnisse hat. Und da ist das Gebet verhindert. Da kann man beten, solange man will. Gebetshindernisse sind dann die unwahren Gebete. Und Gebetshindernisse sind fleischliche Gebete. Dass ich immer nur komme, um für mich etwas zu verbraten, dass ich wieder was bekomme, dass es mir nicht um die Ehre Gottes geht, sondern um meine eigene Ehre, mein eigenes Ego. Und da habe ich mir so einen Gedanken aufgeschrieben, niemals muss ich mir eine Position erkämpfen. Das ist nie im Willen des Heiligen Geistes. Bitte Gott um Leitung zu Beginn deines Tages. Der Herr selbst bringt uns zu dem Punkt und auf dem Platz, wo er uns haben will. Also, um dorthin zu kommen, ist nicht Gewalt und Kampf, sondern Hingabe an Gott. Warten auf Gott. Die Augen auf ihn richten und nicht auf das Problem richten. Ich möchte das zweiteilen, möchte zum letzten Teil noch kommen. Und zwar, ich möchte jetzt auf dieses Buch noch eingehen. Herr, lehre uns beten, von Kenneth Hagin. Und bevor ich das, ich habe eine Folie von den 7 Schritten zum Gebet und die lasse ich liegen, die könnt ihr dann abschreiben oder könnt ihr auch morgen noch vom Gottesdienst abschreiben. Ich lasse dann hier liegen. Und hier sind auch die richtigen Bibelstellen dabei, um zu erhörlichem Gebet zu kommen. Ich hatte euch am Anfang gesagt, Gebet ist immer Reden mit Gott. Was hier gemeint ist, sind Bitten. Wie bekomme ich meine Bitten erhört? Gebet ist ja nicht nur Bitten, aber hier in diesem Buch, Herr, lehre uns beten, kommt sehr viel über die Bitten. Und ich möchte diese 7 Schritte geschwind durchgehen. Zuerst mal, entscheide dich, worum du Gott bitten möchtest. Das heißt in Gottes Wort, eine Posaune, die unklar ist, die ruft niemand zum Streit. Wenn es also bei mir am Telefon klingelt, an der Türe klingelt, der Wecker noch läutet und in der Küche die Uhr läutet, dann weiß ich wirklich im Moment nicht, wo soll ich jetzt rangehen. Also wenn unser Gebet so ein eigenes, unser Herz ist ja nicht da drin. Es ist ja nicht das eine jetzt wichtig. Und wir müssen wirklich uns entscheiden, wofür möchte ich bitten oder wofür bitte ich. Und die Bitten kommen ja auch von Gott, die auf unser Herz gelegt werden. Und dann lies Schriftstellen, welche die Erhörung deines Gebetes verheißen. Zum Beispiel, wenn 2 oder 3 zusammen sind, um was sie bitten, das erhört er. Wenn wir nach seinem Willen bitten, erhört er uns. Wenn wir das Gute, das Gott will, bitten, wird der Weg dafür vorbereitet, dass wir die Erhörung bekommen. Das Dritte, beim Beten fasse deine Bitten in Worte. Denk nicht es nicht nur, fasse sie in Worte, artikulier es, sag es, sprich es laut aus, Herr, ich bitte dich, das und das. Du wirst nämlich merken, wenn es nicht in Gottes Willen ist, was du bittest. Du wirst es gar nicht laut aussprechen wollen. Du wirst dich vielleicht schämen oder du wirst dir sagen, ach, ist mein Ego, dass das haben will. So wie zum Beispiel eine Mutter zu Jesus sagte, Herr, ich bitte dich, das ist ja auch ein Gebet gewesen, lass meinen Sohn den einen rechts von dir sitzen und den anderen links von dir sitzen im Reich Gottes. Und Jesus sagte zu ihr, Frau, du weißt gar nicht, was du bittest. Das ist doch nicht meine Sache, das ist dem Vater im Himmel vorbehalten, wer wo sitzt. Aber fasse deine Bitten in Worte und trage sie Gott vor. Der 4. Punkt, glaube, dass Gott dein Gebet erhört hat. Wenn du nämlich nicht glaubst und glauben und vertrauen ist das gleiche Wort. Das kann man austauschen. Wenn du nicht vertraust, dass Gott dich hört, zu was redest du dann? Das ist ja schizophren. Dann brauchst du nicht beten. Wenn du aber glaubst, dass Gott dich hört, schon allein dieser Glaube lässt dich ganz anders beten. Und dann, nach dem Gebet, lass dich nicht auf Zweifel ein. Ein Zweifler empfängt nämlich nichts. Und wenn du zu Gott bittest, dann zweifle nicht. Wer zweifelt, der kann nichts empfangen. Und dem Feind macht es Spaß, dich gleich nach dem Gebet mit Zweifel, ach, was hast denn du da gebetet? Oder das wirst du nie bekommen. Und er lässt dich sofort, er zeigt dir dann die Dinge, die ganz anders aussehen. Er lässt dich, wenn du zum Beispiel auf Gesundheit bittest, dann lässt er sich zuerst mal die Flecken noch ganz groß werden, dass du ja auf das siehst, was da schlecht ist. Und lass dich nicht auf Zweifel ein. Dein himmlischer Vater hat dich lieb und er will nur das Gute für dich. Er will immer nur das Gute für dich. Erinnert ihr euch noch an den Vers, Gott ist gut alle Zeit? Den immer Billy Smith gesagt hatte. Gott ist gut, er meint nur das Gute für dich alle Zeit. Er hat nichts Schlechtes für sein Kind vor. Und als ein Vater freut sich doch, wenn er die Möglichkeit hat, einem Kind eine Bitte zu geben. Und Gott hat die Möglichkeit, deine guten Bitten zu erfüllen. Und du hast manchmal nichts, weil du ihn nicht bittest. Und dann der nächste Punkt, der 6. Denke betend an die Verheißungen Gottes. Manche nennen das Meditieren. Das heißt, die Bibel lesen und darüber nachdenken. Denke darüber nach, welchen Segen dir Gott versprochen hat. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Lass es Wirklichkeit werden in deinem Leben. Und dann nach dem Bitten, preise Gott. Danke Gott, lobe ihn, preise ihn. Du kommst zu ihm mit Lobpreis und du gehst von seinem Thron weg mit Lobpreis. Das heißt, wenn du ihn lobst und preist schon am Anfang, dann lässt du deine Sorgen alle bei ihm. Und wenn du von ihm weggehst im Gebet und ihn lobst und preist, dann wirst du dir wieder bewusst, dass alles das, was du gebetet hast, beim Herrn jetzt liegt und nicht bei dir. Darum bete, was im Willen Gottes ist und setze nicht dein Ego durch. Manchmal beten wir im Unverstand Dinge, die nicht gut für uns sind. Stehe voll Gottvertrauen nach dem Gebet auf und sorge dich nicht mehr. Es ist ein Unterschied zu sagen, ich glaube an Gott oder wirklich an Gott zu glauben und Gott zu vertrauen. Und nur der wirklich an Gott glaubt und ihm vertraut, der erlebt es auch. Unterstütze dein Gebet mit deinen eigenen Worten nachher. Nicht, dass du nachher genau das Gegenteil sagst von dem, was du gebetet hast, dann ist dein Gebet umsonst. Es ist sinnlos, wenn du selbst nicht glaubst, jemand für dich beten zu lassen. Wie ich vorher schon gesagt habe, beschäftige nicht andere, sondern bete selbst. Bete viel. Bete im Heiligen Geist. Manchmal kommt es so, dass ich zu Hause im Heiligen Geist plötzlich anfange, in Zungen zu beten und weiß eigentlich bewusst gar nicht, was ich bete, aber ich spüre ganz stark die Gegenwart Gottes. Und eines weiß ich dann nachher, da bin ich dann so freudig und ich weiß, irgendwas in der unsichtbaren Welt ist geschehen. Egal, ob ich das jetzt weiß oder nicht weiß. Vielleicht ist irgendjemand in Gefahr gewesen. Ich war als auf der Heimfahrt letzten Samstag im Zug. Und der Zug war so in voller Fahrt in dem Thüringer Wald. Das war ziemlich steil. Ich habe nachher rausgeschaut und gesehen. Und ganz plötzlich war eine Notbremsung. Alles ist rumgeflogen, jeder ist umgekippt. Wir lagen alle auf der anderen Seite. Und der Zug stand nach einigen starken Ruck. Und dann haben wir nichts gehört, es war still. Und wir schauten zum Fenster raus und sahen, dass auf den Gleisen ein Bauwagen stand. Der hatte sich gelöst von einem vorhergehenden Bauzug und weil es schon dunkel war, haben die das nicht gemerkt und entstand da ein Zug mitten auf dem Gleis in einer großen Kurve, wo es steil nach unten ging und ich kann nur sagen, Lob und Dank, dass der Zug zum Stehen gekommen war. Und ich weiß nicht, ist es nicht schön zu wissen, wenn du auf Reisen bist oder wenn du in einer Schwierigkeit bist in der Prüfung oder wenn du krank bist, jemand betet für mich. Du kannst nicht zu aller Zeit beten, aber jemand betet für dich. Deswegen denk an andere, bete für andere. Wenn dir jemand einfällt, du siehst jemand in deinem Herzen, mach es zum Gebet. Manchmal träume ich von jemand und dass ich das jetzt gleich auf die Waagschale legen muss, dass es was Besonderes wäre. Aber ich kann morgens, wenn ich aufwache, sagen, Mensch, ich habe heute von dem geträumt, ich rufe vielleicht mal an oder wie es ihm geht und ich möchte auf jeden Fall für ihn beten. Und das ist nie verkehrt, füreinander zu beten. Warum gibt uns Gott das in unsere Gedanken? Oder wenn ich hier für die Gemeinde bete, mir fallen nicht alle so ein, wie ihr da jetzt sitzt, ja. Aber für Einzelne bete ich. Die Einzelnen fallen mir ein. Und wenn ich dann bete, manchmal bete ich in Zungen, dann spüre ich, da ist etwas, ich weiß nicht alles, aber der Herr weiß alles von uns. Und dann, bevor du bittest, übergib dem Herrn deine Sorgen und dann vertraue ihm. Sein Name ist Jesus. Und in diesem Namen dürfen wir bitten. Er hat uns seinen Namen gegeben. Du bittest nicht auf deinen Namen. Ich habe es nicht verdient, dass der Herr immer, wenn ich bitte, das erfüllt. Aber ich bin das Kind Gottes.
Er hat mich zu seinem Kind gemacht, er hat mich erlöst. Und ich darf jetzt zu ihm bitten, dem Vater darf ich bitten, im Namen Jesu. Und um des Namens Jesus willen erhört er mein Gebet. Und ich denke, wir brauchen den Namen Jesus viel zu wenig. Und manchmal, vor allem zu solchen Zeiten, wo ich nicht mehr weiterkomme in einer Situation, da bin ich so froh, wenn ich den Namen Jesus anrufen kann. Ich habe hier mal, habe ich die Tage gesehen, habe ich mal so eine Situation, ein Gebet reingeschrieben. Und zwar, da steht, habe ich zweimal hintereinander im Wort Gottes gefunden, was du glaubst, das wird geschehen. Oder in meiner Übersetzung heißt es, was du mir zutraust, soll geschehen. Und ich hatte, als ich dieses Gebet geschrieben hatte, ich hatte so eine große Not. Ich war so verzweifelt. Ich bin nicht fertig geworden mit etwas. Und ich konnte es keinem Menschen sagen. Und der Feind wollte mich damit, ich muss mal so sagen, mein inneres Leben umbringen. Er wollte mich zerstören, dass ich nicht mehr glaube an Gott. Und in dieser Verzweiflung habe ich hier meine Bibel aufgeschlagen und reingeschrieben. Mit tränenvollen Augen blicke ich wie ein Kind vertrauensvoll zu dir, Herr, und sage, alles, alles, alles traue ich dir zu. Denn ich konnte nicht mehr. Und alles, alles, alles kannst du auch für mich tun. Wir sind oft so ängstlich, aber weil du musst wissen, niemand kann dich von dem Platz, wozu du berufen bist, vertreiben. Wo Gott dich hingestellt hast, auch wenn du manchmal eine Situation nicht mehr aushalten kannst, du meinst, ich kann nicht mehr. Und ich habe schon oft gebetet, Herr, befreie mich von Spannungen. Ich mag keine Spannungen. Ich kann nicht damit leben. Es zerstört mein Herz. Und immer wieder, ich habe das schon öfters in meinem Leben gebetet. Und immer wieder hat der Herr gesagt, Spannungen müssen sein. Die Wahrheit kommt durch Spannungen ans Licht. Der Herr hat uns nicht versprochen, dass keine Spannungen sein müssen. Manchmal finde ich die Bibelstelle so schrecklich, der Vater wird gegen die Mutter sein, das Kind gegen den Sohn. Und ich sage euch ehrlich, ich war manchmal schon versucht, einen Filzstift zu nehmen und es ganz dick auszustreichen. Es passt mir nicht, dass es da drin steht, weil ich den Sinn nicht verstehe. Aber es steht drin und es ist so. Spannungen müssen sein. Wehe den Menschen, durch den die Spannungen kommen. Und gerade im Gebet kannst du den Namen Jesus anrufen in solch einer Situation der Spannung und sagen, Herr, hilf mir, ich kann nicht mehr. Aber ich schaue auf dich, ich traue dir alles zu, ich rufe deinen Namen an in der Situation, Jesus, und meine kleinen Schultern können das nicht verkraften, was jetzt vor sich geht. Und ich schüttle mich, ich gebe es ab dir. Und jetzt nimmst du es in deine Hand, Herr. Und ich sag dir, das hat immer eine gute Lösung gefunden, wenn ich es wirklich vertrauensvoll diese Situation Gott abgegeben hat. Denn dieses Gebet, in dieser schlimmsten Situation, wenn wir den Namen Jesus anrufen, verändert die Dinge. Wir dürfen auch Engel anrufen. Nicht, dass wir jetzt sagen, der Engel so und so soll jetzt kommen und mir helfen, so meine ich das nicht. Aber ich darf sagen, Herr, hier in der Situation, hier zum Beispiel in meinem Beruf, meinem Chef gegenüber, diese Situation, die ist nicht mehr zu ertragen. Herr, meine Kraft reicht nicht dazu auf. Schick mir deinen Engel zur Hilfe. Schick mir einen Boten, der mir hilft. Und das kann in deiner Ehe sein. Das kann in deiner Familie, im Verhältnis zwischen deinen Kindern sein, im Verhältnis zwischen deinen Eltern und dir, im Verhältnis zwischen jemand, mit dem du dauernd in Spannung lebst. Da darfst du, und das habe ich gemacht und Gott hat mir geholfen. Und deswegen ist es wie ein Rezeptblock, den ich euch jetzt gebe. Wenn du so weit bist in einer Sache, wo du selbst es nicht mehr ertragen und aushalten kannst, knie dich hin in deinem stillen Zimmer oder wo du nicht beobachtet bist und rufe den Namen Jesus an in die Situation und bitte Gott, dir den Boden Gottes zu schicken. Und ich sage dir, du wirst es erfahren. Ich habe nur ein Beispiel. Ich möchte nicht so ganz persönlich von mir Dinge erzählen. Ich möchte mich ja nicht vor euch da, wie soll ich sagen, ausziehen, Geist, seelisch, ja. Aber wir hatten mal erlebt in einer Situation in Heilbronn, da war eine Frau, sie war voller Hass und sie konnte nicht ertragen, dass andere auch etwas gemacht haben. Das war damals in der Teeküche. Und wenn wir ein Fest hatten in der Gemeinde, dann hat diese Frau immer die Kuchen von den Leuten beurteilt und hat dann immer so Kommentare dazu abgegeben. Ach, der ist der wohl einwandfrei? Wie lange hat sie denn schon gebacken? Oder so ein altes Blech, die sollte mal ihr Blech putzen. Ich sage jetzt mal so frei heraus, was ich so gerade denke, ja. Oder sag mal, kann die nicht einen gescheiten Kuchen bringen? Die hat zu jedem den Senf dazu gegeben, ja. Und es hat mich verletzt am Anfang. Also ich kam ganz neu in die Gemeinde, war damals ja noch eine junge Frau, vielleicht so 25, 30. Und ich dachte, Mensch, wenn ich da einen Kuchen bringe, passiert mir das dann auch so, dass dann so das hin und her gezogen wird. Und das war nur ein Beispiel. Diese Frau hat Hass gehabt auf jeden. Und dann saß sie drinnen ungesegnet, voller Bitterkeit, voller Hass saß sie im Gottesdienst. Und ich konnte das hier nicht mehr ertragen. Und ich wusste, dass andere Frauen, die jünger waren wie sie oder die erst neu zur Gemeinde gekommen waren, darunter sehr gelitten haben. Und dann habe ich gebetet, Herr, solange, ich bitte, es war ein kindliches, einfaches Gebet. Herr, solange diese Frau den Hass hat auf die anderen, die da sind, bitte lass sie nicht mehr mit dem Hass hier durch die Türe reinkommen. Und erst wenn sie diesen Hass nicht mehr hat, dann lass sie wieder in unsere Mitte kommen. Vielleicht war es ein törichtes Gebet, ich weiß nicht. Aber sie kam lange Zeit nicht mehr. Und dann sah ich sie wieder. Nach 2 Jahren kam sie wieder. Und dann hat sie die ganzen Arme voll Alpenfeilchen gehabt. Und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll heute euch wieder besuchen. Und ich habe einige, denen ich gerne Alpenfeilchen geben möchte. Und in dem Moment, als sie kam, ich hatte nämlich an mein eigenes Gebet, das hatte ich vergessen. Hatte überhaupt nicht dran gedacht, warum die Frau jetzt so lange nicht kam. Und in dem Moment fiel mir mein Gebet ein. Du hast gebetet, lass diese Frau erst wiederkommen, wenn sie den Hass abgelegt hat. Und in dem Moment fiel mir es ein und genauso ist es gekommen und sie kam voll Liebe. Sie kam voll Liebe zurück. Bete nicht zuerst, Herr, tu dieses für mich und jenes für mich und das für mich und das für mich. Der Herr sagt, suche mein Angesicht. Weißt du, wenn ich mir jetzt aufschreibe, ich will das und das schenken, dem und dem, ganz viel, ich schreibe da so kleines Kram auf, das hier will ich schenken und noch ein paar Hosenknöpfe und noch ein paar Socken und noch das. Und derjenige hat vielleicht einen ganz dringenden Wunsch, ganz was anderes. Und dann kriegt er die Geschenke und sagt sich, Socken hätte ich mir selber kaufen können, Taschentücher auch, nur als Beispiel. Aber das kann nur die Person mir geben, das kann mir jemand anders nicht geben. Dann habe ich der Person wehgetan. Was freut sie sich dann an den Socken? Und so, wenn wir mit unserem Kleinkram manchmal zum Herrn kommen und es so wichtig machen, der Herr will vielleicht was ganz anderes von dir und du hörst ihm gar nicht zu. Deswegen suche Gottes Angesicht. In seinem Angesicht wirst du umgeformt. Suche zuerst die Freundschaft mit Jesus. Suche zuerst den Prinzen selber. Und dann erst die anderen Sachen, die er dir gibt. Und manchmal ist es so, wenn du ganz in Gottes Gegenwart bist, wenn du seine Nähe spürst, egal ob du zu Hause bist oder unterwegs oder im Gottesdienst, wenn du ganz in seiner Nähe bist, also ich kann mir es in meinem Leben so vorstellen, da würde ich keine Schmerzen mehr empfinden, da hören meine Wünsche auf, weil ich wunschlos glücklich bin, wenn er da ist, wenn ich ihn spüre, wenn ich weiß, ich bin in seiner Hand, er hält die Zukunft in der Hand, er hält mich in der Hand, er liebt mich.
wie kann ich dann, da schweigen die Wünsche, da werden die Wünsche immer weniger. Habe Freundschaft mit Jesus. Nimm den Ruf zum Gebet an. Nimm die Berufung zum Gebet an. Manche von euch haben eine Berufung zum Beten. Sie spüren den Geist des Gebets. Manche sagen, was soll denn das sein? Geist des Gebets, schwebt da irgend so eine Wolke um dich rum? Oder ich sag mal so, die haben da keine Beziehung dazu. Aber manche wissen, manchmal ist der Geist des Gebets da und da muss ich beten und beten für eine Sache. Und da spüre ich plötzlich, jetzt habe ich es durchgebetet. Da kommt dieses Wort durchbeten her. Jetzt ist es geschehen. Jetzt hat Gott in der jenseitigen Welt etwas getan, dass diese Sache erledigt ist. Man hört oft, ich habe Berufung zum Predigen. Oder Gott hat mich gerufen zum Predigtdienst. Aber man hört wenig, Gott hat mich berufen zum Gebetsdienst. Ich bin berufen zum Beten. Und dann noch, lass das Gebet dein Lenkrad sein, nicht dein Reserverad. Denk mal nach darüber. Wie oft war Beten mein Reserverad? So im letzten Moment habe ich da auch noch dran gedacht. Also manche kommen erst zu Gott mit ihren Anliegen, wenn der Arzt sagt, hoffnungslos. Wir sollten zuerst schon zum Herrn kommen mit unseren Anliegen. Vielleicht müssen wir dann gar nicht mehr zum Arzt gehen. Vielleicht müssen wir dann gar nicht mehr operiert werden. Vielleicht muss dann das gar nicht mehr sein. Der Herr will zuerst gefragt werden. Und ich habe mal einen Amerikaner gehört, der erzählt hat, in Amerika ist zum Beispiel die Sozialversicherung nicht so stark entwickelt wie bei uns. Also da ist das soziale Netz nicht so eng geflochten wie bei uns. Und es heißt, viele Menschen haben nicht das Geld, um eine Krankenhausbehandlung zu machen. Auch bei schweren Geburten bleiben sie zu Hause, weil sie es nicht bezahlen können. Oder manche können ihre Zähne nicht machen, weil sie das Geld nicht haben. Da springt niemand ein. Und genauso ist es mit Rechtsanwälten. Viele Amerikaner, die nicht eine private Versicherung haben, für die ist es ein Unding, zu ihrem Recht zu kommen, selbst wenn sie 100% Recht haben und sie verlieren alles. Und das war unser früherer Bibelschulleiter, Bruder Heinrich Scherz, hatte das gesagt. Er hat viele Jahre in Amerika gewohnt. Und er sagte, darum beten die Leute um Heilung im Gottesdienst. Die denken nicht zuerst an den Arzt. Wir haben uns so gut versichert, der Arzt ist an jeder Ecke. Rechtsanwälte sind voll beschäftigt hier, hoffe ich wenigstens, hier in Berlin. Und deswegen erlebt man selten, dass jemand kommt und sagt, ich habe einen schrecklichen Brief bekommen und legt ihn hier hin wie der Hiskia und sagt, betet für diesen Brief. Oder ich habe den Schmerz da und da, betet für diesen Schmerz. Weil wir immer noch ein Reservetürchen haben. Und erst wenn wir alle Türchen abgeklappert haben, dann fällt es uns ein, in der Sache muss ich jetzt zum Herrn gehen. Ich schaffe es nicht. Und ich werde morgen euch noch etwas darüber zeigen, wie man Schritt für Schritt betet. Auch wie das Vaterunser eigentlich ein Muster ist, wie wir beten sollen. Denn eines steht fest, wenn wir nicht beten, wenn du nicht beten lernst, richtig zu beten, dann wirst du nächstes Jahr genau dort stehen, wo du heute auch stehst. Wenn die Gemeinde nicht einig wird im Gebet, wenn die Gemeinde nicht aufhört zu kritisieren einander, wenn die Gemeinde nicht jeder dem anderen vergibt, dass wir nicht nur das Abendmahl haben, der eine steht bewusst hier und der andere steht bewusst hier, wird die Gemeinde nicht wachsen. Es wird keine Heilung in der Gemeinde geschehen, weil Gott nicht gegenwärtig sein kann. Und jeder von uns sollte sein Anliegen machen, Herr, ich will beten für die Gemeinde und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde sein kann. Ich will die Kritik in mir sterben lassen und umwandeln zum Gebet. Wenn du keinen Frieden und keinen Sieg in dir hast, und das haben wir alle mal zeitweise, dann bete. Manchmal ist es dann besser, sich nicht mit anderen auszutauschen, nicht darüber zu sprechen, weder am Telefon noch in der Gemeinde, sondern in solchen Situationen zuerst mal lieber zu Hause bleiben und diese Sache in Gebet bringen. Spürst du nicht auch, wenn jemand immer keinen Sieg hat und immer diese Geschichten dir erzählt, dass du auch deine Freude verlierst? Und so wie wir ansteckend sein können im Eifer, ansteckend sein können in der Liebe zu Gott, ansteckend sein können in der Ermutigung, so können wir auch ansteckend sein, indem wir keinen Frieden im Herzen haben. Und der Herr kann uns dann nicht, der kann nicht mit uns sein. Er kann uns nicht segnen und wir können nicht zu ihm schauen. Deswegen muss dein Frust und deine Sorge, die muss nicht in alle Welt gebracht werden, sondern die muss unters Kreuz kommen. Die muss besiegt werden. Die musst du selbst erledigen mit dem Herrn. Und manchmal schon, wenn ich so am Abendmahl gestanden habe und ich habe schon erlebt in meiner eigenen Familie, in meiner Mutter, sie hat einmal am Abendmahl teilgenommen und wusste, dass sie in einer bewussten Sünde gehandelt hatte. Und sie ist dann sehr krank geworden, noch am gleichen Tag, und hat dann die Ältesten zu sich rufen lassen und um Vergebung gebeten für das, was sie den Abend vorher getan hatte, was nicht recht war. Und Gott hat ihr vergeben und sie wurde sofort wieder gesund. Ich will nicht so im Detail jetzt erzählen, was es war. Aber es ist gefährlich, in Gottes Gegenwart zu kommen mit bewusster Sünde. Und ich denke ganz besonders, deswegen schenkt uns der Herr immer das Abendmahl, dass wir dran denken. Nicht nur, dass wir an den Tod Jesu denken, nicht nur, dass wir an den Heilung unseres Leibes, den wir durch das Brot empfangen, dass wir da dran denken, sondern dass wir ganz bewusst uns auch mal umsehen und sagen, das ist mein Bruder, den ich liebe, das ist meine Schwester, die ich liebe, mit ihr habe ich so wenig gesprochen, an sie habe ich wenig gedacht oder da habe ich in meinem Herzen etwas, mich stört etwas, und dass man, während man das Abendmahl nimmt, sagt, Herr, ich lege das dir ab. Oder manchmal muss man auch sagen, Herr, sofort, wenn es abendmals genommen habe, werde ich hingehen und mit dieser Person sprechen. Oder werde ich das und das verändern, vergib mir, wie ich mich falsch verhalten habe. Und ich denke, wenn wir wirklich das Abendmahl, sollte das sein, was den Segen dann in die Gemeinde bringt, wenn wir es von ganzem Herzen nehmen, betend nehmen. Ich möchte hier praktisch die Pause jetzt einlegen und wir möchten morgen weiter über das Gebet uns noch Gedanken machen. Es wäre schön, wenn ihr ein bisschen was zum Schreiben mitbringt. Ich werde morgen eine Zusammenfassung von diesem Buch "Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?" geben und das, was mir der Herr dazu aufs Herz legt. Und ich denke, es wird euch segnen. Lasst uns noch aufstehen jetzt und wir möchten einfach den Herrn anbeten und vergiss nicht die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, wo diese zwei Männer miteinander gestritten hatten auf der Baustelle. Beide sind verunglückt, aber beide haben einander um Vergebung gebeten. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, ob der eine jetzt da operiert oder nicht. Aber ich weiß, dass als diese beiden Brüder dort in der Gemeinde einander um Vergebung gebeten haben, hat die ganze Gemeinde geweint. Und alle haben gesagt, wir ziehen nicht ins neue Gemeindehaus, ohne dass wir uns alle gegenseitig geliebt haben und um Vergebung gebeten haben. Und es war schön, dort in der Gemeinde, wo ich zu Gast war, das mitzuerleben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir solche Stunden erleben, wo der Herr uns alle gesund macht, wo wir einander ausüben, weil wir füreinander beten, weil wir für den Schwächsten die meiste Geduld haben, für das Baby am meisten Geduld und Langmut aufbringen und weil Gottes Liebe in unserer Mitte sein kann. Halleluja. Conny, das kommst du, wir singen zuerst ein Anbetungslied. Ich kann immer besser beten, wenn ich vorher einfach den Herrn gepriesen habe. Und nach diesem Lied lasst uns dann einfach den Herrn suchen.